BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Schön, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Wir erinnern uns, vor nicht allzu langer Zeit war das Wort der Dunkelflaute noch irgendwie eine Verschwörungstheorie. Mit dem Motto, ein Mythos, sowas gäbe es ja nicht. Mittlerweile wissen wir es besser. Und sogar der CEO von RWE hat in diesen Tagen gewarnt, dass wir vor einem Blackout stehen, wenn wir nicht sehr schnell Kraftwerkskapazität schaffen, für den Fall, dass der Wind nicht bläst und die Sonne nicht scheint. Doch heute geht es nicht um die Energiewende. Heute geht es um die deutsche Industrie. Denn da gibt es ein weiteres Wort, was ähnlich wie die Dunkelflaute in den letzten Jahren eine Karriere gemacht hat. Das Wort der Deindustrialisierung.
Deswegen geht es ja um ich tue mich sehr schwer mit diesem Wort. Deindustrialisierung, ja, da kann sich gut da verhaspeln.
Deindustrialisierung ist das Ergebnis Ihrer vorgeblichen Wachstumsinitiative.
Jedes zweite Unternehmen fürchtet, dass die Deindustrialisierung in Deutschland nicht mehr aufzuhalten ist.
Energisches Gegensteuern sei gefragt, sonst drohten eine verheerende Deindustrialisierung.
Der Geschäftsführer der Bonner Wirtschaftsakademie hat 2024 zum Jahr der Deindustrialisierung Deutschlands ernannt.
Die Deindustrialisierung hat in der Tat schon begonnen.
Zunächst abgetan als Mythos, als Verschwörungstheorie, dann kleingeredet und nun zunehmend erkannt. Nach dem Motto, es ist nun mal so, sowas passiert, wir müssen uns mit diesem Wandel abfinden. Ja, aber es gibt auch Studien, die zeigen, dass das nicht ganz so einfach ist, dass es unter Umständen bis jetzt noch keine Deindustrialisierung gibt, weil man auf andere Indikatoren blicken muss. Eine solche Studie ist in diesen Tagen beim IFO-Institut erschienen und ich dachte mir, das ist so spannend, dass es sich lohnt, mit einem der Autoren zu sprechen. Und genau das machen wir im heutigen Podcast. Ich fand es in der Vorbereitung wie immer spannend, ich hoffe Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Bevor wir in das heutige Thema einsteigen, noch folgender kurzer Hinweis. Wie Sie wissen, produziere ich zurzeit gemeinsam mit Ulf Poschert von der Welt einen zweiten Podcast zum Thema Wirtschaft. Nach dem Motto Make Economy Great Again. Mega. Der Vorteil ist, dass ich dort dann Themen behandeln kann, die ich aus Zeitgründen in diesem Podcast nicht behandeln kann. In dieser Woche haben Herr Poschert und ich besprochen, wie es denn eigentlich um die Energiepolitik steht, und zwar im Vergleich zu den USA. Es gibt einen neuen Energieminister, der selber mit Fracking, also der Förderung von Gas, reich geworden ist und der, wie hier kritisch angemerkt wird, etwas anders blickt auf das Thema Energieversorgung und auch Klimawandel. Die Thesen des neuen amerikanischen Energieministers haben wir in dem Podcast diskutiert. Ich finde sie ausgesprochen spannend, denn sie zeigen einfach eine ganz andere Perspektive und man muss diese Perspektive kennen, denn wir stehen mit den USA in einem intensiven wirtschaftlichen Wettbewerb und da sollte man schon wissen, mit welchen Instrumenten, mit welchen Hebeln der Wettbewerb antritt. Ich finde es spannend, ich fand es spannend, das zu machen, auch in der Vorbereitung. Insofern, wenn Sie rüberhören wollen, kann ich Sie dazu nur ermuntern, aber bleiben Sie mir treu, denn hier geht es wie bewährt tiefgreifend mit gründlichen Analysen weiter. Heute wollen wir nochmal genauer blicken auf das Thema der Deindustrialisierung. Ist sie tatsächlich schon Fakt oder ist sie nur eine Gefahr oder ist sie gar nur ein Mythos, den man auch überhaupt nicht in den Zahlen sehen kann? Das wollen wir in dieser Folge besser verstehen. In der Sendung Markus Lanz vom 21. November gab es nämlich eine durchaus interessante Diskussion über das Thema. Dort wurde gesagt, es ist gar nicht so klar, dass es wirklich eine Deindustrialisierung gibt. Julian Olk, Redakteur beim Handelsblatt, sorgte dort für Aufmerksamkeit, weil er gesagt hat, er glaubt nicht, dass wir wirklich von einer Deindustrialisierung in Deutschland sprechen können.
wir sehen keine Deindustrialisierung, deswegen, das nervt mich immer so und deswegen betone ich es immer so, dass es Teile dieses, in diesem Land gibt, die durch die Gegend laufen und sagen, wir sehen gerade die große Deindustrialisierung. Die sehen wir nicht, das bilden die Daten nicht ab. Die Wertschöpfung ist so halbwegs stabil. Wir sehen aber eine schleichende Verlagerung gerade in der energieintensiven Industrie. Und das ist ein Problem. Das schließt aber nicht aus, dass daraus noch eine große Deindustrialisierung werden kann. Und da müssen wir natürlich mit den unterschiedlichsten Instrumenten dran arbeiten.
Einige Tage später begründete Olk seine Argumentation denn auch auf der Plattform X. Einem CDU-Politiker, der ihn kritisiert hatte, antwortete er so.
Lieber Herr Volkmann, das ist die klassische Verwechslung. Der Produktionsindex, den Sie hier anführen, ist ein konjunktureller Indikator. Bei der Deindustrialisierung geht es um die strukturelle Frage. Der bessere Indikator dafür ist die Bruttowertschöpfung. Bei der sieht es nicht rosig aus, aber so dramatisch wie bei der Produktion ist es nicht. Wir sehen also, genauso wie ich es in der Sendung betont habe, keine groß angelegte Deindustrialisierung nach britischem Vorbild. Wir sehen in bestimmten Branchen eine schleichende Verlagerung. Wir müssen schleunigst die Standortbedingungen verbessern, damit daraus keine groß angelegte Deindustrialisierung wird. Diese aber jetzt schon zu sehen, ist schlicht faktisch nicht gedeckt.
Solche Aussagen fallen natürlich auch meinen Hörerinnen und Hörern auf, die sich dann zu Recht fragen, ob ich nicht zu schwarz male. Nun, ich bin ja nicht alleine mit meiner Schwarzmalerei. Fast alle Gesprächspartner letzten Wochen haben eigentlich die Sorge ebenfalls sehr klar zum Ausdruck gebracht. Aber trotzdem sollte man sich immer hinterfragen, man soll sich prüfen, ob denn die Analysen richtig sind. Und genau darum bat mich der Hörer Andreas Trump, der mir aus München Folgendes geschrieben hat.
Sehr geehrter Herr Dr. Stelter, ich erlaube mir mit Bezug auf die jüngste Folge Ihres Podcasts mit Professor Dr. Gabriel Felbermayr und dem dort diskutierten Thema der Deindustrialisierung Deutschlands den Hinweis auf ein Paper des IFO-Instituts, welches zu dem Ergebnis kommt, dass eine Deindustrialisierung in Deutschland im Sinne eines Verlustes an industriellen Wertschöpfungsanteilen derzeit nicht erkennbar ist. Das Paper ist von Professor Dr. Timo Wollmershäuser sowie Dr. Robert Lehmann vom IFO-Zentrum für Makroökonomik verfasst. Gerade weil das Paper entgegen dem derzeitigen Mainstream liegt und aus meiner bescheidenen Perspektive heraus einige sehr spannende Ansätze gibt, in die es tiefer einzusteigen lohnt, würde ich mich über Ihre Einschätzung zu dem Paper und gegebenenfalls ein Gespräch mit den Autoren in Ihrer Reihe, welche Maßnahmen Deutschland wieder wettbewerbsfähig machen können, sehr freuen. Herzliche Grüße.
Und genau das machen wir jetzt. Bevor wir aber mit einem der Autoren sprechen, schauen wir uns das Papier genauer an. Wie immer übrigens verlinkt in den Shownotes zu diesem Podcast. Das Papier trägt den Titel Struktureller Wandel im verarbeitenden Gewerbe. Produktion unterzeichnet Bruttowertschöpfung. Es wurde geschrieben von Robert Lehmann und Timo Wollmershäuser. Darin kann man unter anderem Folgendes lesen.
In Deutschland geht das Gespenst der Deindustrialisierung um. Jedoch sind der Blickwinkel und die Feinheiten der amtlichen Statistik entscheidend für den Befund. So könnte man anhand der monatlichen preisbereinigten Industrieproduktion vermuten, dass das deutsche verarbeitende Gewerbe in einer erheblichen strukturellen Schwäche feststeckt. Im September 2023 lag die so gemessene Wirtschaftsleistung um rund 6% unter dem durchschnittlichen Niveau des Jahres 2015. Fällt der Blick hingegen auf die preisbereinigte Bruttowertschöpfung, also den Mehrwert der Produktion nach Abzug aller bezogenen Vorleistungen, so konnte die deutsche Industrie ihre Wirtschaftsleistung bis zum dritten Quartal 2023 um mehr als 7% steigern.
Das klingt erstmal interessant. Vielleicht ganz kurz ein paar Definitionen. Die Industrieproduktion ist das, was die Unternehmen selbst produzieren. Die Bruttowertschöpfung wird durch den Abzug der Vorleistungen von den Produktionswerten errechnet. Sie umfasst also nur den im Produktionsprozess geschaffenen Mehrwert. Einfach gesagt, Umsatz minus Vorleistungen, also alles das, was man von außen zugekauft hat, ist die Bruttowertschöpfung. Das bedeutet zum Beispiel, dass die Produktion sinken kann, aber die Umsätze nicht. Einfach deshalb, weil die Unternehmen Produktion outsourcen, und dann steigt entsprechend spiegelbildlich die Wertschöpfung. Dem Unternehmen ging es da nicht schlechter, sondern besser. Das Ganze, Diese Studie passt natürlich, wie gesagt, überhaupt nicht zu den Meldungen einer zunehmenden Deindustrialisierung. Doch was schreiben Robert Lehmann und Timo Wollmershäuser dazu?
Bei der Analyse der konjunkturellen Entwicklung im verarbeitenden Gewerbe stehen mit dem Produktionsindex und der Bruttowertschöpfung zwei Indikatoren im Vordergrund. Der Produktionsindex wird disaggregiert nach einzelnen Wirtschaftszweigen des verarbeitenden Gewerbes ausgewiesen. Dadurch ist eine detaillierte Analyse der Entwicklungen in einzelnen Industriezweigen, etwa den energieintensiven und den nicht energieintensiven Bereichen, möglich. Die Bruttowertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe stellt mit einem Anteil von einem Fünftel eine der größten Komponenten der gesamtwirtschaftlichen Bruttowertschöpfung dar und ist damit integraler Bestandteil der entstehungsseitigen Ableitung des Bruttoinlandsproduktes. Während zwischen den kurzfristigen Veränderungen beider Indizes ein sehr hoher Gleichlauf besteht, bewegen sich die Niveaus der beiden Reihen im Verlauf der vergangenen Jahre zunehmend auseinander. Der Produktionsindex liegt im September 2023 um rund 6% niedriger als im Basisjahr 2015. Die Bruttowertschöpfung fällt im dritten Quartal um mehr als 7% höher aus. Damit hat sich im Verlauf von knapp 8 Jahren eine Divergenz von mehr als 13% zwischen den Indizes aufgebaut.
Die Industrieproduktion ist also gesunken. Das ist schlecht. Die Bruttowertschöpfung ist umgekehrt gestiegen. Das ist gut. Wie muss man das verstehen? Die Industrie produziert weniger. Aber trotzdem schafft sie mehr Wert. Beispielsweise dadurch, dass sie mehr Geld durch Services einnimmt oder aber die Forschung und Entwicklungsleistung wertvoller ist als zuvor, also wertvollere Produkte, höherpreisige Produkte hervorbringt. Was steht genau dahinter? Die Autoren diskutieren verschiedene, auch statistische Effekte und kommen dann zu diesem Punkt.
Eine Ursache für sinkende Vorleistungsquoten könnte eine allmähliche strukturelle Veränderung der im verarbeitenden Gewerbe produzierten Waren sein. So könnte eine industrielle Fließbandproduktion mit hoher Kapitalintensität und hohem Vorleistungsanteil zunehmend ins Ausland verlagert worden sein und Platz geschaffen haben für eine Produktion mit einer hohen Intensität an qualifizierten Arbeitskräften sowie an Forschung und Entwicklung. Mehr Klasse statt Masse würde zumindest erklären, warum die mengenmäßige Produktion in der deutschen Industrie eher auf der Stelle verharrt, bei gleichzeitig steigender Bruttowertschöpfung. Evidenz hierfür findet sich in der Zusammensetzung der Unternehmensinvestitionen im verarbeitenden Gewerbe, die sich in den vergangenen 30 Jahren stark verändert hat. Während der Anteil der Ausrüstungsinvestitionen, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge, an den gesamten Unternehmensinvestitionen von etwa 60% zu Beginn der 1990er Jahre auf etwas mehr als 40% in den vergangenen Jahren sank, nahm im selben Zeitraum der Anteil der Investitionen in sonstige Anlagen, Forschung und Entwicklung, Computersoftware und Datenbanken, von knapp unter 30 auf gut 50% zu.
Das klingt höchst plausibel. Allerdings stimmt es mich, wie könnte es anders sein, skeptisch. Denn als Berater habe ich oft gesehen, dass die Unternehmen nach oben flüchten, ins Hochpreissegment. Ich habe das immer die Flucht in die Hochpreisnische genannt. Ich erinnere mich an ein Unternehmen, welches Mikroskope herstellt. Früher hat das Unternehmen alle Mikroskope hergestellt, vom Schulmikroskop bis zum über 1 Million teuren Elektronenmikroskop. Mittlerweile war das untere Preissegment fest in der Hand ausländischer Anbieter und man ist immer mehr nach oben gegangen. Man hat immer teurere Hochleistungsmikroskope hergestellt, aber das Massengeschäft anderen überlassen. Das kann man machen. Die Frage ist nur, wie lange kann man diesen Weg gehen oder kommt nicht irgendwann doch der Punkt, wo alles nicht mehr in Deutschland funktioniert? Die Autoren beschreiben dasselbe am Beispiel der Automobilproduktion in Deutschland.
Die reale Vorleistungsquote bei der Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen sank nach Angaben des Verbands der Automobilindustrie durch die Senkung der Inlandsproduktion deutscher Konzernmarken seit Mitte der 2000er Jahre von knapp 5,5 Millionen auf 3,5 Millionen Pkw im Jahr 2022, während sich die Auslandsproduktion im selben Zeitraum von jährlich gut 4 Millionen auf knapp 10 Millionen Pkw mehr als verdoppelt hat. Dennoch konnte die inländische Bruttowertschöpfung zwischen 2005 und 2021 preisbereinigt um knapp 70% zulegen.
Übersetzt, wir produzieren hier weniger. Aber wir haben noch die Entwicklung hier, das wäre meine Übersetzung, und diese Entwicklung führt dazu, dass hier noch höherwertigere Automobile hergestellt werden können. Das heißt, hier wird auf Premium gesetzt mit entsprechenden Preisprämien und das schlägt sich dann eben in der sogenannten Bruttowertschöpfung nieder. Die Autoren ziehen diesen Schluss.
Die Betrachtung der Bruttowertschöpfung scheint die geeignetere Kennziffer zu sein. Immerhin bestimmt am Ende die Bruttowertschöpfung der Wirtschaftsbereiche und nicht deren Produktion das Bruttoinlandsprodukt und damit den Mehrwert des Wirtschaftens in Deutschland. Nach aktuellem Rechenstand liegt die Bruttowertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe ähnlich wie das Bruttoinlandsprodukt auf dem Vorkrisenniveau des Jahres 2019 und eine Deindustrialisierung in Deutschland im Sinne eines Verlusts an industriellen Wertschöpfungsanteilen ist derzeit nicht erkennbar.
Also, eine Deindustrialisierung im Sinne eines Verlustes an industriellen Wertschöpfungsanteilen ist nicht erkennbar. Das klingt doch gut. Das klingt doch eigentlich nach Entwarnung. Ich persönlich bin da, wie gesagt, skeptisch, weil die Flucht nach oben eben nur bedingt geht, nur für eine bestimmte Zeit und eben nicht ewig. Aber vielleicht irre ich mich ja auch. Um es besser zu verstehen, erfülle ich nun den Wunsch vom Hörer Andreas Trump und spreche direkt mit einem der Autoren, mit Timo Wollmershäuser.
Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen. Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz bedeutet neuen Wettbewerb, eine Flut von Daten, aber auch sich verändernde Fähigkeiten und die sich daraus ergebende Notwendigkeit von Veränderungen in den Skills von Mitarbeitenden und der Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR, hat deshalb Innovation zum Prinzip gemacht. Viele BTO-Hörer erleben den Wandel aus nächster Nähe. Ihre Unternehmen sehen sich einem Ansturm von Veränderungen ausgesetzt, suchen nach Mitteln, um sich aus der Beschleunigungslücke zu befreien und haben Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Oft sind die Lösungen kurzfristig und bruchstückhaft. Getrennte Systeme für die Finanz- und Personalabteilung oder die Aufrüstung veralteter Technologien sind häufige Beispiele dafür. Um Unternehmen jeder Größe bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, verfolgt Workday den Ansatz permanenter Innovation. Denn nur so können Kunden Veränderungsprozesse anführen, statt darauf zu reagieren. Nur Workday verfügt über einheitliche Daten, die nahtlos über eine einzige Plattform fließen und ihnen die Möglichkeit geben, intelligente Entscheidungen zu beschleunigen, Chancen zu erkennen und Risiken zu mindern. Workday versetzt Sie in die Lage, Modelle und Prognosen zu erstellen und schnell und zuverlässig zu handeln, dank Echtzeitdaten und einer zuverlässigen, in die Plattform integrierten KI. Besuchen Sie workday.com und erfahren Sie, wie Sie Fahrt aufnehmen können bei Ihrer Reise ins Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR.
Bevor ich zu meinem Gespräch mit Timo Wollmershäuser komme, noch dieser Hinweis von unserem Partner, dem Handelsblatt. Es gibt gerade ein aktuelles Angebot für alle BTO-Hörerinnen und Hörer, welches nur bis zum 8. Dezember gültig ist. Bis dann können Sie das Handelsblatt gedruckt oder digital mit 50% Rabatt für ein ganzes Jahr abonnieren. Wenn Sie sagen, das ist was für mich, dann nutzen Sie den neuen Link handelsblatt.com/-50. Alternativ finden Sie den Link natürlich auch, wie immer, in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Timo Wollmershäuser.
Professor Timo Wollmershäuser ist seit 2003 als Wissenschaftler am IFO-Institut für Wirtschaftsforschung tätig und leitet seit Frühjahr 2014 die Konjunkturanalyse und Prognose. Er studierte Volkswirtschaftslehre an den Universitäten Paris, Panthéon, Sorbonne und Würzburg und promovierte und habilitierte an der Universität Würzburg. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der monetären Makroökonomik und der angewandten Konjunkturanalyse.
Sehr geehrter Professor Wollmershäuser, ich freue mich auszusprechen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Professor Wollmershäuser, ich habe Sie eingeladen auf Wunsch von Hörern. Und die haben mir geschrieben, Herr Stelter, jetzt hören wir Ihren Podcast seit Monaten und Jahren und immer geht es um Deindustrialisierung und wir verlieren Industrie und Sie zeigen die ganzen Zahlen. Da gibt es aber so eine Studie vom IFO-Institut, die sagt, wir können eigentlich von einer breit angelegten Deindustrialisierung in Deutschland gar nichts sehen. Sprechen Sie mal mit Professor Wollmershäuser. Und da dachte ich mir, ja, da bin ich ziemlich neugierig, weil es gibt ja auch so einen alten, älteren Herrn, der über dem IFO-Institut immer noch schwebt, Professor Sinn, der nun ganz klar sagen würde, es gibt eine Deindustrialisierung. Also jetzt erklären Sie mir vielleicht mal, was Sie gemacht haben und wie man es misst und was wirklich das Ergebnis Ihrer Studie ist.
Ja, das ist natürlich ein schwieriger Begriff, Deindustrialisierung. Man müsste jetzt erstmal, bevor man überhaupt zu einem Befund kommt, irgendwie festlegen, woran misst man das eigentlich? Ich glaube, das gleich schon mal vorweg. Die deutsche Industrie steckt in einer Krise. Das ist auch etwas, was alle Zahlen uns zeigen. Wenn man sich aber eben verschiedene Zahlen, verschiedene Kennziffern anschaut, dann erscheint die Krise, in der die deutsche Industrie steckt, mal größer und mal weniger groß. Und die Frage jetzt nach der Deindustrialisierung, da, wie gesagt, da müsste man erstmal eine Kennziffer jetzt definieren. Typischerweise schaut man sich eben die Industriequote an. Die Industriequote würde jetzt berechnet werden als der Anteil der Bruttowertschöpfung in der Industrie an der gesamten Bruttowertschöpfung. Das ist so eine typische Größe, auf die man schaut. Dann stellt man erstens fest, diese Industriequote, die schwankt ohnehin über die Zeit, auch über den Konjunkturzyklus, die ist mal höher und mal niedriger, weil die Wertschöpfung in der Industrie, die industrielle Leistung oft viel stärker schwankt als die normale, die gesamtwirtschaftliche Konjunktur. Dass sie jetzt aktuell etwas zurückgeht, die Industriequote, ist natürlich dieser industriellen Krise geschuldet. Die entscheidende Frage nachher ist, und das ist, glaube ich, das, woran sich jetzt so ein bisschen die Geister scheiden, der Rückgang der Industriequote, den wir ja tatsächlich so ein bisschen beobachten können, bleibt der? Setzt er sich fort in der Zukunft und wir kommen tatsächlich dauerhaft auf ein niedrigeres Niveau, also einen Verlust an Anteilen der industriellen Wertschöpfung an der gesamten Wertschöpfung, oder wird sich die Industrie wieder irgendwann fangen? Es wird einen Aufschwung wieder geben, eine Erholung in der Industrie und es setzt sich das fort, was wir ganz oft in den vergangenen Jahrzehnten beobachten konnten, dass die Industriequote eben schwankt. Und das zunächst mal zum Befund der Industrie, der geht es nicht gut. Die Industrie befindet sich derzeit in einer Krise, ein Umbau. Das sind viele strukturelle Veränderungen, die können wir beobachten, die können wir beschreiben. Aber die Frage sozusagen am Ende, verlieren wir die Industrie oder nicht, das ist natürlich ein Blick in die Zukunft, den wir hier machen müssen. Und das ist nicht so ganz einfach zu beantworten.
Dann machen wir gleich mal drei Dinge. Vielleicht erklären wir ganz kurz mal, warum schwankt das so? Zu zweiten dann, was hat Ihre Analyse ergeben bei der Forschung dieser Frage? Und dann drittens den Blick in die Zukunft. Ich meine, dass die Industrie stärker schwankt, ist ja, glaube ich, klar. Es liegt an der Investitionsgüternachfrage. Ich nehme an, die Investitionsgüternachfrage ist weitaus überproportional volatil als die Gesamtwirtschaft. Also ist es logisch, dass die Industrie stärker schwankt. Ist das so die zutreffende, erstmal einfache Erklärung?
So war das zumindest in den vergangenen Jahrzehnten so, als sich die deutsche Industrie eben sehr stark auf die Produktion von Investitionsgütern konzentriert hat. Nicht? Der Maschinenbau, die Elektroindustrie, letztendlich auch die Automobile, die zu den Investitionsgütern zählen. Da war es so eben, dass wenn wir schlicht und ergreifend sozusagen die Leistung der Industrie an ihrem Output, den industriellen Produkten, den industriellen Waren messen, dann haben die halt sehr viel stärker im Konjunkturzyklus geschwankt als die Gesamtwirtschaft. Die gesamtwirtschaftliche Produktion, wo ja noch die Konsumgüternachfrage und so weiter mit einfließt. Ne? Das ist auf jeden Fall richtig. Ich glaube, das Entscheidende ist, um die unterschiedlichen Debatten unter einen Hut zu bringen, ist, dass wir verstehen müssen, dass die Art und Weise, wie die Industrie produziert, die Art der Leistungserbringung sozusagen in der Industrie, sich in den vergangenen 10, 15 Jahren ganz deutlich verändert hat. Und zwar weg von der reinen Erstellung von industriellen Waren hin zu sozusagen einer breiteren Basis. Industrieunternehmen produzieren heute viel mehr geistiges Eigentum, immaterielle Vermögensgegenstände, Software, Datenbanken, Forschung und Entwicklung, als das in früheren Jahrzehnten der Fall war. Und diese Art und Weise, wie sich die Produktion in der Industrie verändert hat, ist, glaube ich, ganz wichtig bei der Frage, was passiert da gerade in der Industrie?
Das heißt, ich versuche es mal zu übersetzen, Sie sagen, naja, wir haben einen höheren Anteil an Intellectual Capital, mehr an Forschung und Entwicklung, an Software, an Dienstleistungen. Das haben wir weiterhin und die Produktion mag dann vielleicht nicht mehr hier stattfinden in vollem Umfang, aber das ist deshalb nicht so schlimm, weil wir ja quasi trotzdem noch die Industrie hier haben, nur eben mit einer anderen, ist Wertschöpfungstiefe das richtige Wort? Vermutlich, oder?
Genau, im Grunde genommen, wenn man sich jetzt industrielle Leistung anschaut, typischerweise die meisten Kommentatoren schauen auf die Industrieproduktion. Das ist das, was wir jeden Monat präsentiert bekommen vom Statistischen Bundesamt. Das ist sozusagen wirklich ein aktueller Gradmesser der Leistung in der Industrie. Diese Industrieproduktion, einfach schlicht und ergreifend die Menge an produzierten, fertigen Industriewaren, die geht seit einigen Jahren doch deutlich zurück. Mhm. Wenn man nur diese Reihe sich anschaut, dann würde man feststellen, okay, offenbar verliert die deutsche Industrie irgendwie irgendwas. Ich meine, es ist nicht so ganz einfach jetzt, diese Industrieproduktion irgendwie in Relation zu irgendwas zu setzen, in Form einer Industriequote, weil wir immer nicht so genau wissen, wie viel Euro stecken da wirklich an Produktion dahinter. Wir kriegen die Industrieproduktion immer nur als Index. Aber diese Industrieproduktion, die sinkt. Die sinkt seit einigen Jahren, im Grunde genommen seit 2018. Kontinuierlich geht sie zurück.
Und das ist, was Herr Sinn immer sagt. Da guckt der Sinn
das ist drauf. Das, was Herr Sinn sagt. Eine zweite Kennziffer, auf die man auch typischerweise guckt, ist die Bruttowertschöpfung in der Industrie. Die Bruttowertschöpfung ist im Grunde genommen das Bruttoinlandsprodukt. Nicht? Wir können das Bruttoinlandsprodukt jetzt entstehungsseitig auf die verschiedenen Wirtschaftsbereiche aufteilen. Da trägt die Industrie einen Teil dazu bei. Die Dienstleistungsbereiche, der Bau, der Staat, all die tragen sozusagen mit ihrer Wertschöpfung zur gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung, also zum Bruttoinlandsprodukt bei.
Also Bruttowertschöpfung wäre jetzt Umsatz minus Vorleistung.
Genau, da komme ich jetzt gleich drauf. Das ist nämlich ein ganz entscheidender Punkt.
Willst du das erklären? Wir müssen nur Schritt für Schritt. Also Sie sagen im Prinzip, also wenn ich auf den Umsatz minus Vorleistung gucke, und eine Vorleistung wäre hier ja auch eine Zulieferung aus Polen zum Beispiel. Wenn ich jetzt, also ich mache ganz einfach, ich verlagere die Gussteile aus meiner Produktion nach Polen. Das ist dann nicht mehr bei mir selber drin. Damit würde erst einmal meine Bruttowertschöpfung abnehmen, weil ich das im Prinzip zukaufe. Ceteris paribus und genau. Ich würde das im Prinzip zukaufen, habe einen höheren Anteil Zukauf, Umsatz ist der gleiche, meine Wertschöpfung ist geringer. Nur, dass wir das ein bisschen handhabbar machen.
Genau.
Erstens, Industrieproduktion ging rückläufig, aber die Bruttowertschöpfung, sagen Sie, die wäre unverändert.
Die ist mehr oder weniger stabil. Die ist jetzt in den letzten 2-3 Quartalen auch zurückgegangen. Aber wenn wir das jetzt mal mit dem Jahr 2019 vergleichen, das ist ja oft der Vergleich, den wir gerade machen. Deutschland stagniert seit 5 Jahren, also die Wertschöpfung insgesamt, das Bruttoinlandsprodukt stagniert seit 5 Jahren. Wenn wir uns die Wertschöpfung in der Industrie alleine anschauen, dann ist das fast auch eine Stagnation. Das ist ein ganz leichter Rückgang, den wir da messen. Also das ist das, wenn man jetzt sozusagen eine andere Quote eben nimmt, Wertschöpfung in der Industrie an Wertschöpfung gesamtwirtschaftlich, dann sieht man, da hat Deutschland jetzt gar nicht so viel an industrieller Wertschöpfung verloren. Also diese Größe, die Wertschöpfung, schaut deutlich besser aus als eben die Industrieproduktion. Wertschöpfung, und das ist jetzt ganz wichtig, ist im Unterschied zur Produktion eben Produktion oder Umsatz minus eben den Vorleistungen. Das, was am Ende eben wirklich an Mehrwert in unserem Land entsteht. Man kann es so messen, dass man sagt Produktion minus Vorleistung. Man kann aber auch am Ende sozusagen von der Verteilungsseite herkommen und sagen, das ist das, was dort an die Arbeitnehmer und an die Unternehmer im Grunde genommen als Gewinn ausgeschüttet wird, nicht? Gewinne plus Arbeitnehmerentgelte ergibt am Ende im Großen und Ganzen eben die Wertschöpfung, das, was sozusagen bei uns dann an Mehrwert eben entsteht. So, das heißt, Produktion geht zurück, aber Wertschöpfung scheint uns, wenn man das mal ganz einfach jetzt zusammenfassen möchte, mehr oder weniger irgendwie erhalten. Nochmal hier eine kurze Klammer. Eine stagnierende Wertschöpfung über 5 Jahre, auch in der Industrie, ist nichts Dolles. Also das ist das, was ich meinte. Also auch hier, Obacht, ich sage nicht, alles ist gut, sondern eine stagnierende Wertschöpfung in der Industrie über 5 Jahre, das hatten wir schon ganz lange nicht mehr. Also das ist keine gute Entwicklung. Und da kann man sich jetzt fragen, warum ist das nicht gut? Da hat sicherlich die Konjunktur einiges damit zu tun. Wir haben viele Krisen hinter uns gelassen. Die Weltwirtschaft beginnt sich jetzt gerade zu erholen, nicht? Unsere Exporte eben auch. Aber wir stellen schon fest, es hat sich irgendwas verändert in den vergangenen Jahren. Also es gibt strukturelle Veränderungen, die eben auch dazu beigetragen haben, dass die Art und Weise, wie die Industrie eben produziert, operiert, eben eine andere geworden ist. Und das ist ganz entscheidend. Und da müssen wir jetzt nochmal auf diese ja, immateriellen Vermögensgegenstände zurückkommen, die ich vorhin erwähnt habe. Also sprich Entwicklung von nicht-industriellen Waren, also Produktion von nicht-industriellen Waren, die mehr und mehr in den Vordergrund rückt. Man kann das an einer ganz einfachen Kennziffer festmachen. Wenn wir uns anschauen, die Unternehmensinvestitionen der vergangenen 30 Jahre, sage ich mal, dann war es zu Beginn der 90er Jahre so, dass der Großteil der Investitionen in Ausrüstungen und Maschinen ging. Das heißt, wir haben ein Unternehmen aufgebaut, da ist eine Maschine reingestellt worden, diese Maschine hat wiederum eine andere Industrieware produziert. Das war die Art und Weise, wie die Industrie früher produziert hat. Das heißt, Investition, aus der Investition heraus entsteht die industrielle Ware, die dann umgesetzt wurde. Das war die Zeit sozusagen, in der über viele Jahre hinweg Produktion und Wertschöpfung mehr oder weniger einhergegangen sind. Ja, da gab es auch andere Phasen, da ist auch Produktion ins Ausland verlagert worden, weil Sie vorhin Hans-Werner Sinn angesprochen haben, da gab es Thesen über die Basarökonomie und so weiter, sind Vorleistungen sind sozusagen ausgelagert worden und wieder importiert worden und so weiter. Aber der Fokus war auf der Produktion industrieller Waren. Wenn wir uns heute anschauen, wie Unternehmen investieren, dann stellen wir fest, dass der Großteil der Investitionen nicht mehr in Ausrüstungen ist, sondern in, ja, wir nennen es in der Statistik leider nur ganz banal die sonstigen Anlagen. Wenn man da nochmal reinschaut, was sind die sonstigen Anlagen, dann ist es eben Forschung, Entwicklung, die Herstellung von Software, die Herstellung von Datenbanken. Das nimmt seit einigen Jahren den größten Anteil an den Unternehmensinvestitionen an. Und wenn Sie sich gerade jetzt die Krisenjahre anschauen, dann stellen Sie fest, dass die klassischen Unternehmensinvestitionen in Ausrüstungen nahezu eingebrochen sind. Die sind immer weiter zurückgegangen. Wir investieren heute deutlich weniger in Ausrüstungen als im Jahr 2019, aber deutlich mehr in sonstige Anlagen. Das heißt, Unternehmen fokussieren sich immer mehr auf, wir nennen das eben die Produktion immaterieller Vermögensgegenstände. Diese Produktion immaterieller Vermögensgegenstände hat einen immer größeren Anteil an der Wertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe und wir lagern, ich sage mal, die einfache, banale Warenproduktion immer weiter aus. Das beste Beispiel ist eigentlich die Automobilindustrie. Wenn man vom verarbeitenden Gewerbe oder der Industrie spricht, dann muss man auch immer dazu sagen, das ist nicht überall gleich. Da gibt es Unterschiede. Und das, was ich gerade beschrieben habe, wird maßgeblich von der Automobilindustrie getragen. Automobilproduktion ist in den letzten 10, 15 Jahren immer mehr ins Ausland verlagert worden. Wir produzieren heute teilweise vor Ort in den USA, wir produzieren in China die Autos, wir produzieren aber auch für den deutschen Markt im europäischen Ausland. Also viele Autos kommen aus Osteuropa, kommen aus Spanien, von deutschen Konzernmarken wieder zurückimportiert. Das heißt, die Produktion schlicht und ergreifend der Waren, der Produkte am Ende ist ausgelagert worden, aber trotzdem ist die Wertschöpfung in der Automobilindustrie in den letzten Jahren ganz rasant angestiegen, weil was nämlich geblieben ist hier am Standort, ist die sozusagen die Entwicklung der Fahrzeuge. Und Fahrzeuge bestehen heute halt nicht einfach nur mehr aus irgendwelchen Teilen, die zusammengesetzt werden, Einspritzpumpen, Motor, Reifen und so weiter, sondern die Fahrzeuge werden immer mehr sozusagen mit Technologie vollgestopft, Infotainment-System. Sie müssen im Grunde genommen Software entwickeln, die einen Großteil des Autos heute ausmachen. Und das ist der Teil sozusagen der Wertschöpfung, der geblieben ist. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, um jetzt zu verstehen, wie diese unterschiedlichen Kennziffern Wertschöpfung versus Industrieproduktion zu interpretieren. Und ich glaube, es ist auch jetzt an der Stelle klar, dass es extrem schwierig ist, der Blick in die Zukunft. Ne? Wir diskutieren jeden Tag darüber, schafft es die deutsche Automobilindustrie oder schafft sie es nicht? Das weiß ich nicht, das wissen Sie nicht, das weiß keiner da draußen so richtig. Dazu müssen viele Dinge vermutlich passieren, dass wir das schaffen. Wir haben enorme Konkurrenz bekommen, da ist China zum Beispiel als neuer Player, nicht nur bei der Automobilindustrie auf dem Markt, auch im gesamten Maschinenbaubereich ist China plötzlich als Konkurrent auf den Plan getreten. Da wird teilweise mit unfairen Mitteln auch gekämpft, nicht? Auf der anderen Seite ist es jetzt auch nicht so, dass unser Standort hier nur so sprüht vor Willkommensgrüßen, nicht? Es hat sich vieles verändert in den letzten 5 Krisenjahren. Viele Länder haben ihre Hausaufgaben gemacht, haben an den ein oder anderen Standortfaktoren gedreht. In Deutschland ist relativ wenig passiert, sodass nach allem, was wir haben, nach allen Rankings, die ich kenne, nach allen Indikatoren, die man so finden kann, der deutsche Standort an Wettbewerbsfähigkeit verloren hat, ganz massiv. Insofern die Frage, was da in einigen Jahren jetzt passieren wird, Deindustrialisierung ja oder nein, finde ich, kann man heute nicht wirklich beantworten. Dazu müssen wir einfach abwarten.
Da kommen wir nochmal drauf zurück. Aber ich würde gerne ein bisschen doch mal versuchen, die Implikationen zu verstehen. Das Erste ist, ich würde erwarten von dem, was Sie beschreiben, dass es einen Mix-Effekt gibt in der Beschäftigung. Also wir haben weniger Menschen am Fließband und wir haben ein paar mehr Menschen in der Forschung und Entwicklung. So, das ist ein Mix-Effekt. Das hat zum einen, glaube ich, einen Mengeneffekt. Ich könnte mir vorstellen, dass mehr Menschen verloren gehen am Fließband und weniger gewonnen werden im Gegenzug in der Forschung und Entwicklung. Und wenn wir das mal anschauen, das hat auch hätte schon eine Beschäftigungswirkung, hätte auch eine Wohlstandswirkung wahrscheinlich, weil ich glaube doch gerade in der Industrie werden überdurchschnittlich hohe Gehälter gezahlt. Oder ist es jetzt ein Mischeffekt auch und am Fließband verdienen die gar nicht so viel?
Natürlich hat es eine Veränderung der Beschäftigungsstruktur, bringt das mit sich. Das ist ganz klar. Das können wir auch messen. Aus den Statistiken des Statistischen Bundesamts wissen wir, wie viele Personen in der Forschung und Entwicklung, zum Beispiel im verarbeitenden Gewerbe, beschäftigt sind. Und dieser Anteil, der ist von etwa 9%, das war es Anfang der 2000er, zum Beispiel in der Automobilindustrie, auf fast 13% gestiegen. Das heißt, wir haben hier einen immer größer werdenden Anteil in der Forschung und Entwicklung. Und gleichzeitig beobachten wir ja auch, wenn man jetzt mal von den letzten Monaten mal absieht, einzelne Industrien mal ausklammert, dass es eigentlich jetzt momentan noch keinen großen Beschäftigungsabbau in der Industrie gibt. Wir haben eigentlich weitgehend einen Beschäftigungsrekord schon fast im verarbeitenden Gewerbe, aber noch keinen wirklich grundlegenden Abbau bislang. Aber es ist klar, die Richtung ist durch die Zahlen, die ich Ihnen gerade genannt habe, Anteil der Beschäftigten in Forschung und Entwicklung, ist eigentlich vorgegeben. Man shiftet von der Produktion hin zur Forschung und Entwicklung eben die Beschäftigung. Und das ist natürlich für sich genommen, wenn man jetzt über Produktivität redet, sollte das eigentlich produktivitätsfördernd sein. Denn wie auch immer wir Produktivität messen, aber bei den Beschäftigten wird es typischerweise mit den Löhnen gemacht, die wir bezahlen. Der Lohn wird als Proxy genommen für die Produktivität des Beschäftigten. Dann sollte das eigentlich einen Produktivitätsanstieg bewirken. Die Beschäftigten am Fließband, das ist ja jetzt auch keine neue Entwicklung, ist auch nicht in den letzten 10 Jahren erst passiert, sondern eigentlich schon ein längerer Trend. Die sind ja mehr und mehr natürlich auch durch Roboter ersetzt worden. Wenn Sie heute gerade in die Automobilindustrie gucken, da stehen da nur noch ganz wenige Menschen in der wirklichen Produktion der Autos, sondern das wird alles von Roboterarmen gemacht. Also hier hat praktisch eine Kapitalintensivierung stattgefunden, aber die Tatsache, dass eben die Beschäftigung auch relativ stabil in der Industrie geblieben ist, hat eben auch schon damit zu tun, dass eben Beschäftigung aufgebaut wurde in den Bereichen Forschung und Entwicklung.
Ich habe früher mal meine Beratungstätigkeit so ein bisschen mitgenommen. Ja, man braucht die Produktion nicht unbedingt dort zu haben, wo die Forschung ist, aber man braucht auch Produktion dort, wo die Forschung ist. Also die Logik war so ein bisschen, man kann es nicht komplett entkoppeln, weil viel Forschung auch in engen Kooperation mit der Produktion stattfindet. Und wir können es ja positiv sehen, wir könnten es so befreundermaßen beschreiben. Es gibt hohe Lohnkosten in Deutschland, es gibt hohe Energiekosten in Deutschland, die Unternehmen haben darauf reagiert, haben einfache Tätigkeiten verlagert ins Ausland oder sind näher an die Kunden gegangen, wir können es framen, wie wir wollen, und haben aber gesamthaft nicht an Wertschöpfung verloren, weil sie dafür andere Wertschöpfungstätigkeiten aufgebaut habe im Zuge eines allgemeinen Wachstums der Wirtschaft und der Unternehmen. Muss man ja sehen. Unternehmen sind in dem Zeitraum mehr gewachsen und nicht geschrumpft. Auch nach Ihrem Indikator für die Industrialisierung schaut es ja nicht so gut aus. 5 Jahre Stagnation oder ungefähr sowas haben Sie gesagt. Da wirft sich schon die Frage auf, dem Motto, wie weit kann man das eigentlich treiben? Wie weit geht es überhaupt? Oder nähern wir uns einer Grenze, wo man das machen kann? Also IP, also billige Arbeit outsourcen und IP mehr aufbauen. Gibt es da irgendwie eine Grenze? Und wenn ja, wenn wir so eine Grenze kommt, gibt es dann auch eine Möglichkeit, da was gegenzusteuern? Oder sagen Sie, nee, der Stand, die Standortpolitik muss sich darauf konzentrieren, eigentlich im Prinzip das, was die Industrie ohnehin macht, zu erleichtern und befördern?
Sie haben gerade über Energiekosten und Lohnkosten gesprochen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Standortfaktor ist natürlich auch die Demografie. Das darf man überhaupt nicht vergessen. Die Demografie ist etwas, wo auch Deutschland, wenn wir jetzt bei ganz vielen Standortfaktoren immer sagen, da ist Deutschland schlechter als in anderen Ländern, da zählt natürlich die Demografie auch dazu. Also unser Erwerbspersonenpotenzial schrumpft jetzt schon. Das ist in vielen Ländern so noch nicht. In vielen Ländern wird es auf absehbare Zeit noch steigen. Und nicht nur, dass es schrumpft, wir werden auch noch sehr schnell viel älter werden. Also die Alterung und die Schrumpfung der Bevölkerung ist in Deutschland schon besonders ausgeprägt. Und das ist natürlich auch ein Standortnachteil, nicht? Auch das führt natürlich dazu, dass der Unternehmer der heute seine Investitionen tätigt, gut drüber nachdenkt, was er macht. Nicht? Er kann die Maschine da hinstellen, muss sich aber dann fragen, bei der Produktion, wer wird die eigentlich morgen bedienen, diese Maschine? Nicht? Also das erklärt auch mit, warum wir gewisse Teile der Produktion eben in andere Bereiche der Welt verlagern. Nicht nur, weil dort die Energie oder die Lohnkosten günstiger sind oder die regulatorischen Vorschriften oder die Bürokratie geringer ist, sondern weil es da auch Menschen gibt, die im Grunde genommen unsere Maschinen bearbeiten können. Und wir konzentrieren uns im Grunde genommen auf das, von dem wir glauben, dass wir das vielleicht in Zukunft auch besser machen können, weil wir da eben noch einen Standortvorteil vielleicht haben. Ich glaube, bei all den Nachteilen, die wir immer wieder haben, wenn wir an unser Humankapital denken, also an die Frage, wie gut sind die Menschen ausgebildet hier, haben wir Ingenieure oder haben wir sie nicht, haben wir Entwickler oder haben wir sie nicht, dann steht Deutschland bei diesem Punkt gar nicht so schlecht da im Vergleich zu anderen Ländern. Man kann da sicherlich besser werden.
Ne? Ich wollte sagen, mein Kollege Luca Wössmann, dem wahrscheinlich sitzen Sie nebenan, der würde wahrscheinlich jetzt schon, ich habe ja auch einen Podcast schon gehabt, der würde wahrscheinlich jetzt schon sagen, so, lieber Herr Kollege Wommershäuser, also unser Bildungssystem ist jetzt nicht mehr gerade so das Gelbe vom Ei.
Genau. Ich wollte nur sagen, also wir sind hier nicht Schlusslicht. Ne? Also im Schulbereich ist vielleicht manches noch nicht ganz so gut, aber wenn wir uns anschauen, was von den Universitäten kommt, was wir an Ausbildung, was wir an Abschlüssen haben, es ist schon so, dass wir sehr viele, sag ich mal, gut ausgebildete Akademiker haben. Die Industrie wünscht sich natürlich mehr in den MINT-Berufen, das ist ganz klar. Es ist immer irgendwo ein Defizit da. Ne? Aber letztendlich, das ist etwas, glaube ich, was derzeit noch ganz gut ist. Ne? Wir haben Wissen in der Automobilproduktion, wir haben vielleicht nicht so viel Wissen in der Erstellung von Software und Datenbanken. Ne? Das sieht man ja jetzt auch, gibt es ja aktuelle Entwicklungen, wo wir feststellen, dass deutsche Automobilhersteller jetzt Kooperationen mit anderen Unternehmen eingehen, die eigentlich gar keine Autos irgendwie produzieren, aber die viel besser bei Softwareentwicklung und so weiter sind. Da sieht man schon, wohin eben die Reise geht. Ne? Aber ich glaube, das ist schon nochmal ein ganz wichtiger Punkt.
Sie sagen, Bruttowertschöpfung zeigt noch nicht den Niedergang, zeigt aber Stagnation. Sie sagen, Schwankung gab es in der Vergangenheit auch, vielleicht ist es nur eine Schwankung, aber jetzige Stagnation dauert schon ziemlich lange an. Wir haben darüber gesprochen, es gibt einige Standardfaktoren, die schlecht sind, Energie, Personalkosten, Sie haben per Demografie richtigerweise noch ergänzt, es gibt noch ein paar andere, Infrastruktur, Digitalisierung. Sie beschäftigen sich ja auch tagtäglich mit der Wirtschaft. Ich meine, wenn Sie jetzt auf Deutschland blicken, was ist Ihr Assessment und was würden Sie eigentlich sagen, müssten wir jetzt dringend tun?
Wenn wir alle Standortfaktoren zusammennehmen und irgendwie einen Index jetzt basteln, der uns darüber Auskunft gibt, wie sich Deutschland so im Zeitablauf im Vergleich zu anderen Ländern schlägt und geschlagen hat, dann glaube ich, ist das Ergebnis relativ einfach und klar. Wir haben verloren in den letzten Jahren. Wir haben an Attraktivität verloren. Nicht unbedingt zwangsläufig, weil sich manche Standortfaktoren bei uns verschlechtert haben, aber sie haben sich zumindest nicht verbessert. Und viele andere Länder haben sich eben verbessert bei vielen Dingen. Unternehmensbelastung durch Steuern, das kann man sich anschauen. Viele Länder haben eben an den Unternehmenssteuern gedreht und zwar nach unten. Das hat für sich genommen einen Standortvorteil geschaffen. Man kann bei den Fortschritten bei der Digitalisierung sich anschauen. Deutschland tritt auf der Stelle, es geht nicht voran. Bürokratiekosten, wir haben jetzt gerade erst eine Studie veröffentlicht hier am IFÖ-Institut, die das nochmal versucht hat zu quantifizieren. Das sind enorme Kosten, die auf den Unternehmen lasten. Ja, wir haben da zwar Bürokratieentlastungsgesetze, da wird an einer Stelle was abgebaut, aber es kommt halt an anderer Stelle gleich wieder was hinzu, sodass im Grunde genommen der Status quo irgendwie bleibt, während eben andere Länder sich hier verbessert haben. Und wenn man alles zusammennimmt, wir haben an Attraktivität verloren. So, und wenn es jetzt für mich als Unternehmen darum geht, zu fragen, okay, bin ich hier in 5 Jahren noch vor dem Hintergrund eben auch der Demografie? Ich muss mich fragen, also was werde ich in 5 Jahren hier noch produzieren können? Können wir hier noch Forschung und Entwicklung machen? Können wir hier noch produzieren? Natürlich können wir einen gewissen Teil kompensieren. Wir können, wenn es die Menschen nicht gibt, einen Roboter hinstellen, der kann das machen. Das ist ein typischer Vorgang. Kapitalintensivierung nennen wir das. Man ersetzt das eine durch das andere. Das mag vielleicht gut sein, aber am Ende des Strichs muss es sich lohnen, für mich als Unternehmer hier zu investieren. Es muss unterm Strich was bleiben. Ich darf eben nicht nur beschäftigt sein mit Bürokratie, mit eben all den Dingen, die meine Produktion hemmen und die zu viele Ressourcen binden. Wenn es eben so bleibt, dann glaube ich, dass das, was wir derzeit beobachten an Schwäche, sich vermutlich in den nächsten Jahren an industrieller Schwäche sich in den nächsten Jahren fortsetzen würde. Und damit meine ich jetzt eben, dass wir wirklich an Industriequote verlieren, dass Unternehmen wirklich sagen, okay, wir finden zum Beispiel eben keine Nachfolger, keine Beschäftigten, wir versuchen eben einen Teil oder einen größeren Teil der Produktion eben ins Ausland zu verlagern und eben nichts Neues an die Stelle zu bringen. Nicht das, was ich vorhin beschrieben habe als Prozess, ist ja sozusagen eine Verschiebung, eine Verlagerung, eine Veränderung der Art und Weise, wie wir produzieren. Nicht? Wir konzentrieren uns mehr auf die Forschung und Entwicklung, verschieben unsere Ressourcen dorthin und lassen sozusagen die einfache Produktion irgendwo anders stattfinden. Und das ist natürlich sozusagen die positive Wendung des Ganzen, nicht? Wenn wir das sozusagen hinbekommen und die Unternehmen beschließen, okay, an der Demografie können wir nicht viel ändern, da müssen wir also drauf reagieren. Wir verlagern vielleicht Teile der Produktion, aber lassen sozusagen Forschung und Entwicklung hier bei uns und schaffen dadurch eben weiterhin auch Wertschöpfung in diesem Bereich, dann wäre das die positive Wendung des Ganzen. Aber ich glaube, dazu muss der Standort attraktiver werden. Ich glaube, das ist unerlässlich, das ist etwas, woran wir arbeiten müssen. Das reicht nicht aus, sozusagen nur an einer Schraube zu drehen. Ich glaube, wir müssen hier eben ein ganzes Paket anbieten, den Unternehmen, damit sie eben sich für diesen Standort hier entscheiden. Nicht nur die deutschen Unternehmen sich entscheiden zu bleiben, sondern auch eben ausländische Unternehmen, die sich eben entscheiden, hierher zu kommen. Es ist ja nicht so, dass es solche Entscheidungen nicht auch gab in der Vergangenheit. Nicht? Wir haben zum Beispiel eine Ansiedlung von Tesla bekommen, also ein ausländischer Automobilbauer, der es genauso macht im Übrigen wie die deutschen Automobilbauer, der eben vor Ort produziert, aus welchen Gründen auch immer. Er hätte auch in Frankreich oder in Italien oder sonst wo seine europäischen Autos bauen können. Er hat sich nun mal für Deutschland entschieden. Da mag es eben gewisse Gründe dafür gegeben haben. Ich meine, sie lagen vermutlich vor allem am Humankapital, was man hier vorfindet. Eben, es gibt eben viele kluge Köpfe in der Automobilproduktion in Deutschland mit langjähriger Erfahrung. Das ist ein gewisser Standortvorteil. Ich glaube, das ist etwas, was schon zählt. Und ähnlich machen es eben deutsche Unternehmen auch. Sie investieren eben auch irgendwo anders, aber die Frage eben am Ende, wo, da sind natürlich die Standortfaktoren ganz entscheidend und hier muss was getan werden.
Ja, unstrittig. Ich glaube, Tesla, wenn ich jetzt gerade mal höre, Demonstrationen und die da gegen den Werksausbau stattfinden und weil da ein paar Bäume gefällt werden sollen, das macht sicherlich auch nicht gerade Werbung für den Standort. Die Frage, die sich mir so ein bisschen stellt, ist so, ich höre Ihnen zu und sage mir, ja, ich verstehe das, aber ich verstehe gerade den Punkt der Demografie, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Demografie können wir nicht ändern, die Rahmenbedingungen verändern. Ich meine, das sind natürlich auch Dinge, die eigentlich auch demografisch schwer sind. Der Bundestagswahlkampf, der jetzt beginnt, wird zu einem Sozialwahlkampf, sagen einige schon. Da überbietet man sich schon mit Besteuerungswünschen für die sogenannten Reichen und dann den Versprechen, Renten nie anzutatschen. Ich meine, könnte man vorstellen, dass das nicht das Rezept ist für den Standort Deutschland.
Klar, deswegen habe ich vorhin gesagt, der demografische Wandel hat zwei Komponenten. Das eine ist das Schrumpfen der Erwerbsbevölkerung. Das ist für sich genommen ein Problem. Es stehen eben nicht mehr die Arbeitskräfte zur Verfügung. Das andere ist natürlich die Alterung der Bevölkerung. Das ist, das verändert, das geht mit Kosten einher. Das verändert unsere Konsumstruktur. Wir werden ganz andere Dinge in einer alternden Gesellschaft konsumieren als in einer nicht alternden Gesellschaft. Und das wird natürlich auch die Wahlen ganz stark beeinflussen. Das Durchschnittsalter der Wähler wird eben immer höher werden. Und insofern ist es genau, was Sie ansprechen. Wenn wir jetzt Wahlprogramme hören werden, dann stellt sich halt die Frage, ob es sozusagen genügend Mut gibt und ob es erfolgversprechend ist für Parteien, die sich eben für bessere Standortfaktoren der Unternehmen hier in Deutschland einsetzen. Denn das ist natürlich auch klar. Am Ende muss diese alternde Bevölkerung ja auch finanziert werden. Wenn wir ständig über die Schuldenbremse diskutieren und uns fragen, haben wir eigentlich Mittel, dann ist es natürlich auch, wird es zunehmend ein Problem werden, wenn unsere Bevölkerung älter wird, dass wir immer mehr unsere Ausgaben eben in diese alternde Bevölkerung stecken müssen. Nicht? Das Gesundheitswesen wird teurer werden. Und das muss irgendwo natürlich finanziert werden. Ne? Wir können das über Wachstum finanzieren. Zukünftig, nicht, über Produktivitätssteigerungen oder wir können es eben halt über Schulden finanzieren. Das ist die Entscheidung, die wir jetzt so ein bisschen treffen müssen.
Sind wir jetzt so vor einem japanischen Szenario? Ich meine, ich finde ja, japanisches Szenario wird immer so als negativ gesehen. Ich finde es ja eigentlich gar nicht so schlecht, weil okay, Japan ist hat kein großes Wachstum. Japan ist auch verschuldet mittlerweile, aber Japan hat ein funktionsfähiges Gemeinwesen. Die Infrastruktur ist top. Und Japan hat ja auch, ich habe mal nachgerechnet, wenn man sich das Bruttoinlandsprodukt pro Erwerbstätigen anschaut, haben sie sogar sehr gut entwickelt, weil die natürlich sehr viel auf Automatisierung und Roboter und ähnliches setzen.
Das ist natürlich der entscheidende Punkt, um den es geht. Ne? Also, dass wir jetzt in den nächsten 10, 15 Jahren oder vielleicht noch darüber hinaus sozusagen langsamer wachsen, weil wir bevölkerungstechnisch schrumpfen, das ist jetzt nicht so besonders überraschend, nicht? Ich meine, je weniger Menschen eben an der Produktion beteiligt sind, desto weniger Output kommt halt auch raus, desto weniger stark wird das Bruttoinlandsprodukt wachsen. Deswegen ganz wichtig, ich bin momentan auch immer ganz vorsichtig, wenn es um den Begriff Rezession geht, wenn wir von einem Quartal zum anderen gehen. Johnson, wir werden nach unseren Schätzungen bis zum Ende des Jahrzehnts im Schnitt pro Jahr vielleicht gerade mal noch um 0,4-0,5% wachsen. Das heißt, wenn wir das auf die Quartale verteilen, dann kommt da im Schnitt eine Quartalswachstumsrate von 0,1 raus. Wenn man jetzt noch irgendwie normale konjunkturelle Schwankungen da drauf legt, nicht? Mal, es geht ja immer mal hoch und mal runter, dann werden wir in Zukunft ständig von Rezession reden müssen, sobald wir da ein Minus haben. Nur weil es mal minus 0,1 und dann nochmal minus 0,1 geht, das wird die neue Normalität werden und wir sind nicht immer gleich in einer Rezession, nur weil mal das Bruttoinlandsprodukt schrumpft. Also das ist sozusagen etwas, was, finde ich, ökonomisch betrachtet wenig spannend ist. Das Spannende ist dann eben, und Sie haben ja die Kennziffer gerade schon genannt, das ist das Pro-Kopf-Einkommen, nicht? Wir müssen also sozusagen um diese Bevölkerungsentwicklung oder um die Veränderung des Erwerbspersonenpotenzials praktisch korrigieren. Und was dann bleibt, ist eben der Produktivitätsfortschritt, ist das Produktivitätswachstum, nicht? Und das ist es, woran es eben zu
ich
arbeiten
sagen, daran
geht.
Das mangelt ist genau es doch das, gerade in Deutschland. Ich meine, wenn ich jetzt die Zahlen anschaue, wir haben Negatives gehabt teilweise.
Na, ganz klar. Wenn wir seit 5 Jahren nicht mehr wachsen im Bruttoinlandsprodukt und vor allem eben nicht in dem Bereich, der eigentlich hochproduktiv ist, nämlich die Industrie, und aber in diesen 5 Jahren eigentlich sogar noch Beschäftigungsaufbau gehabt haben. Die Beschäftigung ist ja bis zum Schluss eigentlich gesamtwirtschaftlich gestiegen. Erst in den letzten Monaten ist sie leicht zurückgegangen. Dann heißt das im Grunde genommen, dass unsere Produktivität gesunken ist, nicht? Und das ist natürlich etwas, was es zu verhindern gilt. Und das werden wir nicht verhindern, wenn wir die Industrie abziehen lassen, wenn wir genau an der Stelle eben nicht arbeiten, nicht? Weil dann wird sozusagen die Beschäftigung, die dort ist, die eben ein sehr starkes Produktivitätswachstum aufweist, weil eben dort praktisch technologischer Fortschritt entsteht, dort entstehen neue Produkte und so weiter, dort entsteht das Produktivitätswachstum. Wenn wir diesen Teil unserer Wirtschaft ziehen lassen und wenn wir es selbst, wenn wir es schaffen würden, die frei werdenden Arbeitskräfte, dass wir sagen, die gehen nicht nur in Rente, sondern wir schichten die jetzt auch um, sage ich mal, in die Dienstleistungsbereiche. Dort entsteht so gut wie kein Produktivitätswachstum. Insbesondere nicht in den Bereichen, die quasi durch die Alterung unserer Bevölkerung florieren werden in den nächsten Jahrzehnten. Pflege zum Beispiel, genau. Das heißt, allein durch die Umschichtung, und das ist ja übrigens schon, was wir beobachten können, wenn wir uns die Zusammensetzung des Beschäftigungsanstieges in den letzten Jahren anschauen, dann sehen wir, dass Beschäftigung eigentlich nur in den Dienstleistungsbereichen und zwar dort nur in den Bereichen, vor allem in den Bereichen Pflege und Gesundheit aufgebaut
wurde. Und beim Staat.
Also das erklärt, genau, also und beim Staat. Genau, und das sind eben genau die Bereiche, wo eben die Produktivität im Grunde genommen ja per Definition irgendwie nicht besonders stark steigt oder eben sehr, sehr schwach ist und wo es auch nicht allzu viele Möglichkeiten gibt, die Produktivität zu steigern, nicht? Und dann wird es eben eine Situation sein, wo eben nicht nur das Wachstum insgesamt, sondern eben auch das Pro-Kopf-Wachstum stagnieren wird. Und das ist natürlich dann schwierig, wenn unser Pro-Kopf-Einkommen eben stagniert, dann wird das Problem sozusagen der Finanzierung unserer Veränderung der Gesellschaft, unserer Alterung, unserer Gesellschaft umso schwieriger zu beantworten sein, weil wir uns dann noch mehr fragen müssen, woher nehmen wir eigentlich die Mehrkosten, die die Alterung unserer Gesellschaft mit sich bringt. Wir können dann sagen, okay, wir kappen eben an den Sozialleistungen oder aber wir verschulden uns und lassen das Problem die nächsten Generationen lösen. Weil das ist der Konflikt, in dem wir stecken. Also ich glaube, es würde sich lohnen, auf jeden Fall in unsere Industrie, in unseren Standort zu investieren, auch eben vor allem vor dem Hintergrund der demografischen Veränderungen.
Ich habe 2 Fragen dazu. Also zum einen habe ich eine Frage zum Thema Produktivität im Gesundheitsbereich. In Japan werden Roboter eingesetzt in der Pflege. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass man nicht in der Pflege auch Produktivitätsfortschritte erzielen könnte, so wir uns kulturell eben auch öffnen für solche Dinge.
Absolut, das ist eine Möglichkeit. Natürlich kann man Dienstleistungen auch produktiver machen. Wir arbeiten ja auch in gewisser Weise alle in Dienstleistungsbereichen und durch die Verwendung von Datenbanken, von Software, von ChatGPT, wie auch immer, kann es gut sein, dass wir alle produktiver werden. Und natürlich können wir eben auch in der Pflege uns solche Maschinen oder Roboter oder im Gesundheitswesen vorstellen. Ich glaube, insgesamt muss der Weg sein, auch diesen Bereich, gerade diesen öffentlich, staatlich dominierten Bereich, auf jeden Fall zu digitalisieren. Ich glaube, hier gibt es enorm viel Potenzial, was wir erheben könnten, wo wir Arbeitsabläufe vereinfachen könnten. Es ist ein hochregulierter Bereich, sehr bürokratielastig und absolut wenig digitalisiert. Also wenn Sie sich das Gesundheits-, das Pflegewesen anschauen, ich denke, hier könnte man schon Produktivitätsfortschritte erzielen. Nicht der Arzt sozusagen, der wieder sich um Patienten kümmern könnte, das wäre wahrscheinlich wesentlich produktiver, als sich den halben Tag mit den Abläufen innerhalb der Klinik, den bürokratischen Abläufen zu beschäftigen. Nicht? Also das sind sicherlich Dinge, wo man unbedingt ansetzen muss. Und das ist ja, wir haben es vorhin nur ganz kurz erwähnt, bei den Standortfaktoren. Also Digitalisierung steht neben all diesen Dingen und Bürokratie steht neben all diesen anderen Dingen mit Lohn- und Energiekosten und Demografie und so weiter auf jeden Fall ganz weit oben in der Liste der To-Dos, wenn es um die Standortfaktoren hier in Deutschland geht. Also hier sind wir garantiert noch nicht mal Mittelfeld, sondern eher Schlusslicht, wenn man sich hier einzelne Rankings anschaut. Natürlich ist das jetzt einfach gesagt, wenn wir hier sitzen und da so drüber reden und sagen, naja, guck mal, in Japan, die machen das so, da gehört ja immer jemand dazu, der dann auch mitspielt. Nicht? Ich meine, die Bevölkerung muss das akzeptieren. Und der Grund, warum wir regulieren und Bürokratie haben und vielleicht auch bei der Digitalisierung nicht vorankommen, hat natürlich auch ein bisschen mit unserer Gesellschaft zu tun. Es ist immer so einfach, das auf die Politik zu schieben und zu sagen, ja, die Politik, die kommt nicht voran. Ne? Die machen immer dies und machen jenes. Die Politik ist ja im Grunde genommen nur ein Abbild in irgendeiner Form unserer Gesellschaft. Die werden ins Parlament gewählt und machen im Idealfall das, was ihre Wähler sich wünschen. Und es ist nun mal nicht so, dass wir hier in Deutschland besonders offen sind, was solche technologischen Veränderungen betrifft. Ne? Es geht uns alles viel zu schnell. Wir haben extrem viele Ängste bei allen möglichen Veränderungen, die hier passieren, gerade im digitalen Bereich. Ganz viele Dinge versuchen wir immer zu schützen, weil wir sie eben so, wie sie sind, als gut finden und möchten sie eben nicht verändert haben. Und das ist natürlich auf der anderen Seite eben ein Hemmschuh für viele Entwicklungen, die wir eigentlich bräuchten. Also insofern, es ist zu einfach, das der Politik zuzuschreiben. Ich glaube, unsere Gesellschaft muss hier schon auch mit.
Das sehe ich ganz genauso. Zum Abschluss, Sie haben sehr schön dargelegt, Bruttowertschöpfung ist das, was wir gucken müssen. Ab wann würden Sie wirklich die Alarmglocken läuten? Würden Sie jetzt, wenn die Bruttowertschöpfung jetzt einfängt, ein Jahr, zwei Jahre in Folge auch zu sinken, würden Sie dann sagen, ja, jetzt haben wir die Deindustrialisierung oder worauf würden Sie achten?
Ja, die Bruttowertschöpfung ist natürlich am Ende das Ergebnis von Entscheidungen von Unternehmen. Ich glaube, wir sollten natürlich gucken, im strukturellen Wandel gehen Unternehmen verloren, das sehen wir, Insolvenzen gehen gerade hoch. Wichtig ist natürlich auch, dass neue Unternehmen kommen, dass neue Dinge entstehen. Wir sollten sozusagen diese einzelnen Indikatoren, Produktion, Wertschöpfung, jetzt auch in Kombination mit anderen Dingen betrachten. Wir brauchen Neugründungen, das ist ganz wichtig, denke ich. Worauf ich immer sehr stark schaue, das war etwas, was wir bei der chemischen Industrie uns genau angeguckt haben, wo es ja auch schon längere Zeit die Debatte gab, die besonders sehr stark durch die Energiekosten belastet waren und wir gesehen haben, wow, die Produktion ist krass eingebrochen, 20% mit der Energiekrise und ist seitdem nicht mehr hochgekommen eigentlich. Also das scheint dort ein dauerhafter Rückgang zu sein. Das sehen wir übrigens auch in den Wertschöpfungszahlen dort und wir sehen, dass dort eben Beschäftigungsabbau stattfindet. Das ist etwas, was wir so in dieser Form eigentlich in anderen Industriezweigen noch nicht beobachtet haben. Also, und was ja eben daran liegt, wir haben es ja vorhin beschrieben, nicht? Es wurde ja Beschäftigung aufgebaut eben in anderen Bereichen, die nicht so sehr mit der Produktion, sondern eher mit Forschung und Entwicklung zu tun haben. Aber wenn ich sehe in einem Bereich, dass dort die Produktion und die Beschäftigung zurückgehen, in einer Zeit, wo wir also über Fachkräftemangel ja, und Arbeitskräftemangel im Allgemeinen klagen, wo wir sagen, also lieber gehe ich Kurzarbeit machen und überbrücke die Phase der geringen Aufträge, weil ich weiß, morgen, da kommt dann wieder was und dann werde ich wieder durchstarten. Wenn ich aber sehe, die bauen Beschäftigung ab, und dann sind das für mich schon Signale, dass hier offenbar Teile der Produktion eben verlagert wurden und vermutlich auch nicht mehr zurückkehren. Also gibt verschiedene Dinge, auf die wir gucken müssen. Und es ist natürlich klar, wenn jetzt, ich kann Ihnen jetzt keinen Zeitraum nennen, wir haben, das muss man auch nochmal sagen, das ist natürlich eine, auch im Rückblick historisch betrachtet, eine schon sehr außergewöhnliche Phase. Man kann jetzt sagen, es ist die längste Stagnationsphase, die wir in der Nachkriegsgeschichte haben. Es gab es noch nie, dass die Wirtschaftsleistung in Deutschland 5 Jahre lang wirklich nicht von der Stelle kam. das hat natürlich auch mit den Krisen zu tun, die wir hinter uns haben. Nicht? Auf die Corona-Krise folgte die Energiekrise. Das sind schon zwei Schwergewichte, die schon den Strukturwandel, der ja da war, auch in der Industrie, also all das, was wir jetzt beschrieben haben, auch in der Automobilindustrie, das hat schon vor 2020 angefangen. Das fängt in den 2010er Jahren an. Dort haben wir gesehen, dass die Automobilindustrie ihre Produktion ins Ausland verlagert hat, aber gleichzeitig die Wertschöpfung eben aufrechterhalten hat. Also das sind ja Prozesse, die schon seit längerem dauern, aber die Krisen haben das natürlich nochmal massiv beschleunigt. Jede Krise für sich, die Corona-Krise am Ende war eine, die unser Konsumverhalten nicht von offline hin zu online ganz massiv verändert haben. Das hat viele Gastronomen in Straucheln gebracht oder auch den Einzelhandel, die haben massiv unter Druck gesetzt, weil wir seitdem nicht mehr so konsumieren, wie das vorher der Fall war, hat unsere Arbeitswelt auf den Kopf gestellt, Homeoffice und so weiter, digitale Kommunikation, wie wir das jetzt gerade eben zum Beispiel betreiben. Dann kam die Energiekrise, die hat ja auch nochmal wirklich diesen Strukturwandel, zumindest in den Bereichen, wo Energie eben ein wichtiger Kostenfaktor ist, massiv beschleunigt. Es ist ja nicht so, dass große energieintensive Industrieunternehmen nicht schon vorher unter den hohen Energiekosten gelitten haben. Die waren ja vorher auch schon vergleichsweise hoch, wenn man es vergleicht mit den USA oder mit irgendwelchen Schwellenländern, da waren die Energiekosten schon immer niedriger. Aber jetzt kam halt nochmal ein Schub hinzu, der hat über 1-2 Jahre angedauert und dann ist die Entscheidung getroffen worden. Also das sind massive Krisen, aus denen wir uns jetzt auch irgendwie erstmal erholen müssen. Ich würde noch keine Prognose wagen. Wir beobachten das regelmäßig. Und ich hoffe, dass das für den Standort gut ausgeht. Ich glaube aber, Voraussetzung dafür ist wirklich, dass die Politik aktiv wird. Also es gibt hier Dinge, die wir verändern müssen. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir vor allem keine verlässlichen Entscheidungen treffen, und ich glaube, das ist das, also wenn wir der gescheiterten Ampelkoalition jetzt etwas anlasten können, dann ist es zumindest, dass sie 3 Jahre lang keine verlässliche Politik gemacht haben. Das hat vielleicht in der Corona-Zeit ganz gut funktioniert, über sozusagen Krisenmanagement, aber bei all dem, wo es um wirklich Weichenstellungen geht, wo man sich darauf verlassen können sollte als Unternehmer, auch als Haushalt, wenn es darum geht, eben ich muss Entscheidungen, Investitionsentscheidungen treffen, die nicht nur jetzt für die nächsten paar Monate relevant sind, sondern wo es mir um die nächsten Jahre geht. Das ist etwas, was diese Politik, diese Regierung vermissen hat lassen und wo wir was ändern müssen. Ansonsten werde auch ich wahrscheinlich meinen Optimismus verlieren.
Um Gottes Willen, das machen wir jetzt zum Abschluss nicht. Wir bleiben optimistisch. Herr Professor Wollmershauser, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Ausführungen. Die Erklärung, ich habe es verstanden. Und insofern halten wir den Daumen, dass wir es schaffen, den Standort so frühzeitig auf Vordermann zu bringen, dass uns die Bruttowertschöpfung der Industrie nicht verloren geht. Vielen herzlichen Dank.
Ja, gerne. Danke für die Einladung.
Halten wir also fest, Professor Wollmershauser sieht in den Daten noch keine Deindustrialisierung, aber er hat sie im Gespräch durchaus besorgt gezeigt. Denn auch in seinen Zahlen geht es nicht mehr weiter bergan, sondern es stagniert. Wir haben gesehen, es gibt im Prinzip eine einfache Erklärung für das, was passiert. Die Unternehmen haben die Produktion im Inland reduziert und gleichzeitig andere Aktivitäten ausgebaut, zum Beispiel in der Forschung und Entwicklung. Und sie haben sich dabei vermutlich immer mehr auf hochwertige und entsprechend teure Produkte konzentriert. Die Produkte erlauben es den Unternehmen, eine Preisprämie im Markt zu realisieren. Und diese Preisprämie brauchen sie dann auch, um entsprechend die hohen Kosten am Standort Deutschland tragen zu können. Timo Wollmershauser spricht in der Studie deshalb auch von mehr Klasse statt Masse. Eine Strategie, die deutsche Unternehmen schon lange verfolgen, um die hohen Kosten am Standort überhaupt noch tragen zu können. Die Frage ist natürlich nur, wie lange geht das weiter? Das geht nur so lange weiter, wie die hier entwickelten Waren noch eine Preisprämie im Markt realisieren. Entfällt beispielsweise der technische Vorsprung, man denke an Automobilindustrie, dann wird es schwer, höhere Preise durchzusetzen. Steigen die Kostennachteile am Standort zu stark an und werden in der Folge zu hoch, genügt die Preisprämie ab einem bestimmten Punkt eben nicht mehr zur Kompensation. Und dann kommt das ganze System unter Druck und die Deindustrialisierung kann, wie ich fürchte,
sehr rasch an Fahrt gewinnen. Und meine persönliche Vermutung ist, dass genau das wir derzeit erleben. Der Sachverständigenrat der Bundesregierung, wir hatten es letzte Woche, hat im aktuellen Gutachten vorgerechnet, wie stark sich die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie in den letzten Jahren verschlechtert hat. Die Vermutung liegt deshalb nahe, dass die Premium-Strategie an ihre Grenzen stößt, beziehungsweise von immer weniger Unternehmen erfolgreich umgesetzt werden kann. Und was dann droht, ist eben ein zeitverzögerter Verlust an Bruttowertschöpfung. Nach dem Motto, die Bruttowertschöpfung hat sich über Jahre hinweg von der industriellen Produktion entkoppelt, doch nun folgt sie der industriellen Produktion im Trend nach unten. Noch zeigen es die Daten nicht. Aber wenn die Analyse stimmt, die ich gerade vorgetragen habe, so kann man davon ausgehen, dass die Deindustrialisierung jetzt bald passiert, so wir nicht sehr rasch umsteuern. Die Zeit zum Umsteuern wird allerdings ziemlich knapp. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Fragen, Kritik und Anregungen. Sie haben heute gesehen, die werden auch gelesen und so möglich wird auch darauf reagiert. Und natürlich freue ich mich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious featured bei Handelsblatt.